Monitoring ist ein unglaublich wichtiges Thema in der IT. Und ob ihr euer Nagios behalten wollt oder vielleicht zu einem anderen Tool wechseln wollt, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Bis gleich! Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sicher Vernetzt, unserem NSCon-Podcast. Ich bin Sebastian, einer der Network and Security Consultants, und im heutigen N-Talk sprechen wir über die totale Überwachung. Es geht um Monitoring und dafür habe ich mir einen lieben Kollegen eingeladen, der Timo. Schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann.
Ja, dich haben wir heute zum ersten Mal in dem Format, deswegen wollen wir zu Anfang dich ein bisschen monitoren und ein bisschen was zu dir erfahren. Wie ist denn so dein Werdegang? Wie bist du in die IT gekommen und warum findest du das Thema Monitoring so super?
Ich bin in die IT gekommen tatsächlich aus der Ausbildung heraus. Ich habe einen relativ einfachen Bürokaufmann gemacht, das Ganze aber in einem Computervertrieb. Also ich war eigentlich der Mensch, der von bestellt über zusammengeschraubt bis ausgeliefert hat. Hatte da auch so dann halt meine ersten großen Berührungspunkte. Danach habe ich dann einen Job als Administrator gesucht, bin in einem Telekommunikationsunternehmen gelandet. Die haben da was ganz anderes drunter verstanden. Die haben einen Sachbearbeiter darunter verstanden. Hat dann ein halbes Jahr gedauert. Dann habe ich sozusagen die Arbeit, die ich sachbearbeiten sollte, am Ende selber gemacht. Habe einen neuen Vertrag bekommen. War dann auch Admin, also Operator haben sie es dann genannt. Habe mich dann dort vom OSI Layer 1, SDH, Weitverkehrs-Glasfasernetze bauen, betreuen, entstören. Hochgearbeitet, bin dann in den IP-Access-Bereich dort gegangen, habe also unsere Internet-Infrastruktur gemanagt und bis zum Kunden-CPE betreut. Und als ich dann damit fertig war, dachte ich mir, komm, Server nimmst du auch noch mit. Bin in ein Hosting-Unternehmen gewechselt, habe dann noch die ganze Serverschiene, Virtualisierung, war aber eigentlich immer der Netzwerktyp, also von Carrier-Außenanbindung, eigene Router, Firewalling, Switching, das Ganze. Und habe das immer betreut und in dem Rahmen dann auch als Steckenpferd das Monitoring aufoktroyiert bekommen.
Okay, ist ja ein krasser Werdegang. Also ich weiß gar nicht, wenn man dann eine fachfremde Ausbildung macht, dann gilt man ja eigentlich als Quereinsteiger. Ja. Aber da du ja eigentlich dann am Anfang schon in dem Feld gearbeitet hast, weißt du, da gibt's gar keinen Begriff für, müssten wir irgendwie Schrägeinsteiger nennen oder so.
Wahrscheinlich Quereinsteiger über zwei Stufen,
ja. Ja, genau. Ja. Nee, und ja, dann hast du das Talent und den Willen mitgebracht, um dich da einfach reinzuarbeiten.
Ja, halt, wie gesagt, von Layer über Layer nach oben, immer weiter in die Technikschiene rein.
Ja. Ja. Hast du da mit irgendeinem Bereich besondere Schwierigkeiten?
Nö, eigentlich nicht. Nee, also hat so aufeinander immer aufgebaut. Ne? Ja. Also erst die Übertragungstechnik gelernt, dann den nächsten Layer oben drauf gesetzt, was dazugelernt. Immer ja angenehm, auch das Wissen zu haben, was denn die Kollegen da unten drunter jetzt machen, wie sie das bauen oder wie man ihnen ordentlich die Fehler halt beschreibt.
Ja.
Das war eigentlich immer ganz praktisch, sich da hochzuarbeiten. Ja.
Okay. Weißt du noch, was so damals so den ausschlaggebenden Funken gebracht hat, dass du sagst, okay, ich will gerne in dem Netzwerkbereich dann eben bleiben?
Das kam eigentlich durch die Veranlagung, wie ich das in den ersten Jobs gemacht habe, dass ich da immer sehr netzwerkbasierend war und nie auf Anwendungsebene geschafft habe. Das hat sich so ergeben eigentlich.
Ja. Ist ja auch ein interessantes Feld. Ohne das funktioniert ja gar nichts.
Nee,
es ist recht weit unten auf dem OSI-Layer-Modell. Und ja, da es darauf aufbaut, ist das unerlässlich, dass das Ganze funktioniert.
Das ist richtig. Wir sind ja auch immer die, wo die anderen hinkommen und sagen, ihr seid schuld. Dann müssen wir immer beweisen, nein, wir sind es nicht.
Genau, das Beweisen, das dauert dann länger, als wenn der OSI-Layer darüber das Problem mal richtig fixen würde. Das kennt jeder. Also jeder, der wirklich Netzwerkerfahrung hat, der kennt, okay, man ist schuld, bis man bewiesen hat, dass man doch nicht schuld ist.
Genau, und dann bis man es ausgetraced hat und ihm zeigt, nein, du schickst den falschen
Kontakt. Genau, und dann war es doch DNS.
Genau.
Immer DNS.
Am Ende ist es immer DNS, ja.
Genau, ja. Nee, immer das Gleiche. Ja, sehr cool. Okay, und du kanntest dich dann gut mit den verschiedenen Fachgebieten aus und dann irgendwann hast du gesagt, okay, ich weiß, wie die funktionieren, ich weiß, was die so machen. Lass doch mal schauen, ob die Sachen auch richtig machen und so bist du dann wahrscheinlich ins Monitoring gekommen, oder?
Ja, also ich habe das eigentlich, als ich dort dann einstieg auf einer neuen Position, habe ich das Monitoring so dazu bekommen, sozusagen. Hab dann auch relativ schnell Druck aufgebaut bekommen, weil da eine Datenbank von fast einem Terabyte dahinter stand mit 3 Jahre Daten, die gespeichert wurden und wehe, du verlierst die. Und habe mich da also relativ schnell reinfuchsen müssen, dass ich diese Plattform updaten, weiter betreuen kann, ohne da einen Datenverlust zu produzieren.
Oh, Überlebensinstinkt, das auch nahezulernen.
Ja, richtig, das war so ein Survival-Mode praktisch dann. Ja. Das habe ich dann 2 Jahre im Survival-Mode und dann hatte ich so gut drin, dass ich eigentlich keine Angst mehr hatte, ja.
Ja, ja, das ist doch sehr cool. Und womit hast du so deine Anfänge im Monitoring gemacht und jetzt so softwaremäßig?
Ganz am Anfang hatte ich in der alten Firma noch mal mit Nagios gearbeitet, habe das aber recht schnell als sehr kompliziert wahrgenommen.
Ja.
Es ist ja dann doch sehr umfangreich über Dateien mit Querverweisen, die jetzt, sage ich mal, nicht offensichtlich sind, wenn man die Art der Konfiguration nicht kennt. Fand es immer sehr nachteilig und bin dann, als ich halt dieses Monitoring dazu bekommen habe, war damals schon, es wurde ein Centrion genommen. Es kam daher, dass wir dieses System so betrieben haben, dass eben auch Kunden auf ihre Plattformen dort Zugriff hatten und sich halt die Auswertung ihrer Services anschauen konnten. Also mussten wir immer schon eine Mandantenfähigkeit im System haben. Und das war damals der Grund, der zu dieser Entscheidung führte.
Ja, Nagios war ja dann ein sehr mächtiges, aber auch ein sehr arbeitsintensives Tool, weil man musste sehr viel Eigeninitiative reinstecken, vieles selbst machen. Dafür konnte man auch alles machen. Da kann ich schon nachvollziehen, dass man da nicht unbedingt die Zeit immer und immer und immer wieder rein investieren möchte. Und du hast das Schlagwort gebracht, mandantenfähig muss es sein.
Ja, und gerade mit Nagios ist halt auch sehr, sehr Text-Config-basierend. Und da fand ich dann doch Centrion sehr viel angenehmer. Es ist ja im Endeffekt ein Fork von einer Nagios-Engine. Anfangs wurde es noch mit Nagios als Daemon betrieben. Mit der Zeit haben sie dann ihre eigenen Daemons gebaut. Aber du hast halt eine GUI für das Ganze. Ne? Du hast ein Frontend, das Ganze basiert auf einer Datenbank hinten dran. Also man kann sich seine Services jetzt halt auch zusammenklicken, sage ich mal. Hat eine bessere Übersicht. Das Ganze ist sehr viel besser managebar geworden. Ich habe immer Nagios so wahrgenommen, dass der meiste Zeitaufwand halt ins Management, in die Config-Schreiben ging. Und so konnte man dann doch mehr Zeit damit verbringen, halt endlich mal die Monitoring-Daten zu analysieren, die da rauskommen.
Ja, nicht nur gucken, wie kriege ich das gemonitort, was ich haben will. Ja,
genau, sondern was sagt es mir am Ende halt auch.
Genau, ne? War das dann auch so, man kriegt am Anfang erstmal alle Informationen und muss sich dann so ein bisschen filtern, was man denn tatsächlich als auch kritische Informationen betrachtet und Schwellenwerte setzen etc.?
Also ich habe es oftmals so wahrgenommen, dass es sind oftmals dann Kollegen an mich herangetreten, haben mir einen Fall geschildert, was sie aus einem bestimmten System gerne wissen möchten. Dann habe ich mich oftmals auf die Suche halt nach Skripten begeben, gerade ja in dem Nagios, Centrion und alle Forks, die es da so gibt, ist ja das Angenehme, dass sie eigentlich auf eine einheitliche Skriptbasis unten drunter aufbauen. Also sie haben ja eine gleiche Art, wie sie ihre Ergebnisse erwarten, Return Code, wie die Message aussehen muss, wo die Performance-Werte dranhängen. Da kann man ja dann doch auch die Synergien einfach gut nutzen. Also das meiste ist einfach, man muss das Rad nicht neu erfinden. Irgendeiner hat die FortiGate schon nach Daten gefragt. Irgendeiner hat eine Auswertung für Logfiles geschrieben. Ja. Man muss halt nur schauen, wie kann ich es auf meinen Zweck zumünzen. Ne? Wie kriege ich das raus, was mein Admin gerne haben möchte? In seltenen Fällen muss man dann vielleicht auch mal hingehen und muss mit einem Dev sprechen. Schreib mir doch mal bitte was das kann.
Ja, das ist ja dann so ein bisschen wie ältere Geschwister. Also ich weiß nicht, ob du jüngere Geschwister hast, aber ich habe eine
jüngere Schwester.
Ich habe auch eine jüngere Schwester und die älteren Geschwister, die haben sich bei den Eltern das immer erarbeitet und die Jüngeren, die haben es dann einfach bekommen, weil das war jetzt dann Zeit und so
genau,
ist es auch.
Genau, die haben die Benefits abgezogen.
Genau, und so war das auch. Irgendwer hatte damals genau dasselbe Problem, hat sich darum gekümmert oder kümmern lassen und so sind dann eben im Vorfeld die Sachen schon entstanden, auf die man dann einfach zurückgreifen kann. Das ist eine gängige Praxis. Einfach.
Wenn man das noch nett betreibt, wenn man selber was entwickelt, stellt man es auch wieder bereit.
Geben und nehmen, eine Hand wäscht die andere. Richtig. Und so. Das ist in der IT eigentlich immer ganz wichtig, sofern man kein Hersteller ist natürlich.
Ja,
sehr cool. Und jetzt warst du mit Nagios beschäftigt, Centrion, was auf Nagios basiert. Und sind wir da schon am Ende auch angekommen? Oder was würdest du sagen, heutzutage sieht es wieder ein bisschen anders aus?
Es sieht heutzutage völlig anders aus. Es kommt ja auch ganz drauf an, was du machen möchtest. Also die eine Variante sind natürlich die, sagen wir mal, noch Nagios-nahen Systeme. Dann gibt es natürlich mittlerweile auch ganz andere Möglichkeiten. Viele Leute gehen ja mittlerweile hin, gerade wenn du Cloud-Umgebungen betreibst, dass du ein einfach über eine Möglichkeit wie in Prometheus oder so deine Metriken abgreifst, komplett dort rausziehst und dann halt mit deinen Metriken arbeitest. Das ist ein bisschen vom Ansatz her anders. Ich meine, bei einem Nagios Centrion gehst du ja hin, du stellst aktiv eine Anfrage an ein System, gib mir deinen Status, wertest den durch dein Skript wie auch immer aus und am Ende kommt ein Resultat dabei raus, was du halt als ein Okay, ein Warning, ein Critical definierst. Wenn du natürlich auf Metriken arbeitest, dann gehst du ja mehr auf Graphenverläufe, auf Anstiege in irgendwelchen Datenwerten und sowas.
Da sind dann Schwellenwerte wahrscheinlich Schwellenwerte, auch besonders wichtig.
Ja, dass du halt, was man ja auch oftmals nimmt, um einfach ein Capacity Planning vielleicht in seinem Netzwerk machen zu können, um halt auch frühzeitig zu erkennen, wo treten jetzt vielleicht irgendwelche Bottlenecks auf oder wo ist eine Anbindung jetzt nicht mehr dick genug, um da meinen Datenbedarf, den ich habe, drüber schieben zu können. Es war auch etwas, was wir dann in einem Job gemacht haben. Wir hatten halt noch ein Zweitsystem nebenher, weil, wie gesagt, das Centrion ja eher eventbasierend arbeitet und haben dann gleichzeitig aber noch alle unsere Netzwerkgeräte von einem Zweitsystem wie Observium zum Beispiel einfach in regelmäßigen Abständen SNMP reingehen lassen, alle Datenwerte rausziehen, welches Interface hat welche Auslastung, wie viele Pakete gingen da jetzt in 5 Minuten drüber, um dir halt auch schöne Graphen von deinem ganzen Netz zu bauen, dass man einfach, oftmals kommen dann ja Leute, die sagen, sie haben Probleme mit der Datenübertragung, dann schaut man ja mal, sind irgendwelche Interface vielleicht am Anschlag, laufen die voll, muss ich einen Trank erweitern, ähnliche Sachen, ne? Halt einfach,
tritt das zu einer bestimmten Zeit auf,
genau, spielen mir vielleicht die Backups nachts da einen Streich oder so Geschichten,
genau. Ja, das kann man dadurch, kann man dann ganz gut ausloten, woran könnte es liegen, und dann könnte man da gezielt anpassen, anstatt ins Blaue hinaus, ach, ich glaube, wir brauchen einen neuen Server, ach, ich glaube, wir brauchen einen neuen Router und aus den ganzen
Man kann es zwar immer mit Hardware totschlagen, aber irgendwann kommt man das Controlling und sagt Stopp.
Ja, genau. Ja. Jetzt haben wir so viel Geld investiert und es funktioniert aber immer noch nicht. Könnt ihr nicht vielleicht mal nach der Ursache suchen?
Genau.
Ja, ja, ganz wichtige Herangehensweise, weil, wie du sagst, mit Hardware totschlagen, das kostet halt Geld. Und wenn es dann unnötig war, dann kann das Geld auch lieber in die Tasche von einem versierten Dienstleister wandern, der dann einfach die Problemursache auch finden kann.
Richtig.
Ja. Und dann kann man vielleicht auch mit der Bestandshardware das Ganze eben lösen.
Oftmals kann man das noch, ja.
Ja, sehr cool. Und wenn dann solche Events getriggert werden, also viele stellen sich das ja so vor, ich habe dann ein Monitoring-Tool mit, sage ich mal, einem einfachen Ampelsystem. Grün ist alles gut, gelb ist so, ja. Und rot ist, ach du Scheiße, ich muss irgendwas machen. Die stellen sich dann ja vor, okay, ich installiere das jetzt, das nimmt all meine Geräte rein und wenn was rot ist, dann drücke ich auf den roten Knopf und dann macht es das Rot wieder grün, wo wir dann vielleicht wieder so in die Richtung Automatisierung, selbstständige Lösung von Problemen sind und so. Ist das ein Thema, wo du sagst, das kann man gut an das Monitoring anknüpfen oder das wird vielleicht sogar schon ans Monitoring angeknüpft?
Es wird immer mehr, es wird immer größer, gerade halt auch so eine Art Self-Healing von deinem System. Da nutzt du dann das Monitoring ja auch in der Art und Weise eher wie einen Sensor, sag ich mal, ne? Dass du eine Sensorik aufbaust, um halt deine KI, die du vielleicht dahinter sitzen hast, die dir dabei behilflich ist, oder auch einfach den Prozessen, die du halt geschrieben, entwickelt hast, um die zu unterstützen. Dass du einfach sagst, wenn das System halt sagt, Port A auf meinem Gerät ist jetzt dicht, der ist zu, der sollte eigentlich offen sein, dann kann man natürlich hingehen und kann daraufhin bestimmte Events starten. Und wenn es halt nur ist, vielleicht auf dem System ein Service neu starten, wenn der Port dann immer noch nicht da ist, dann würde halt trotzdem nach wie vor die Meldung an den Admin rausgehen, da ist was, da musst du mal drauf schauen.
Ja.
Weil im Normalfall ist Monitoring ja schon eher so, dass es, wie du sagtest, die Ampel, sie wird rot. Dann geht eigentlich der Admin hin und sagt, okay, ist mein Problem, ich acknowledge das jetzt, da steht jetzt mein Name dran, das hat jetzt mein Fähnchen und dann muss man ja das Problem trotzdem lösen. Im Normalfall ist ja irgendwann dann dieser Status wieder aufgehoben, weil halt mein Port wieder antwortet, meine Applikation wieder mit mir redet etc. Dann wird ja auch von selber wieder grün, es wird ja periodisch immer weiter nachgeschaut, ändert sich wieder etwas.
Hast du da viel Erfahrung mit so False-Positive-Meldungen gemacht? Also, dass ein Problem da war, aber dann gesagt wurde, ja, aber bei uns ist alles grün.
Ja, viel schlimmer teilweise. Also oftmals betreibst du dein Monitoring ja auch so, dass du gewisse, sag ich jetzt mal, Bereitschaftskreise dann irgendwann in deiner Firma hast, je nachdem, wie businesskritisch halt deine Anwendungen sind oder was du halt für SLAs deinen Kunden halt auch angeboten hast, ob du dann 24/7 hast, muss das Team ja auch nachts reagieren. Und da ist es dann natürlich sehr, sag ich mal, ermüdend und die Awareness geht auch einfach bei den Leuten verloren, wenn der Alarm halt ohne Sinn und Zweck 20 Mal die Nacht jemanden aus dem klingelt. Also da ist dann schon oftmals viel Arbeit, an den Thresholds zu arbeiten oder halt deine Plattform auch so einzustellen vom Monitoring her, dass du siehst an dem Punkt, wo du es wirklich sehen willst und nicht vielleicht an dem Punkt vorher, wo es alles noch in Ordnung ist und es ist vielleicht ein wenig langsam, aber alles läuft noch. Da muss man einfach sehr genau entwickeln, wo man dann hin möchte. Das ist aber eigentlich ein Learning, was im Betrieb recht schnell.
Ja, also so ein lebender Prozess, die Anpassung von Schwellenwerten, keine Ahnung, wie im Smart Home vielleicht, wo man sagen kann, wenn es bei mir im Raum kälter als 15 Grad ist, dann soll die Heizung bitte von alleine angehen. Nur halt auf so einen großen Bereich eben gemünzt, das erklärt, dass verschiedene Abteilungen dann auch unterschiedliche Monitoring-Daten betrachten.
Schönes Beispiel sind zum Beispiel Festplattenfüllstände für sowas. Ne? Also wenn ich ein Monitoring-System
habe, besonders für Mail-Server.
Was Server anfasst, und dann habe ich halt definiert, ab 80% Füllstand kriege ich bitte eine Warning. Dann ist es halt auch oftmals so, wenn man das dann für Kunden betreibt, der will vielleicht nicht sofort das Geld ausgeben für eine Plattenerweiterung, sagt 80% reicht ja noch. Wenn aber halt 80% der Schwellwert ist, wo nachts mein Kollege jedes Mal wach wird, und dann ist die Platte vielleicht durch Prozesse, die nachts laufen, Datenbank aufräumen und dann schwankt die kontinuierlich zwischen 79 und 81, dann hat der Kollege Spaß die Nacht.
Ja.
Das wären dann halt einfach so Fälle, da müsste man dann in den Threshold vielleicht auch einfach mal auf 85% setzen, bis dann halt die Platte erweitert ist. Dann kann man ja wieder auf den Standardwert zurückgehen.
Ja. Wenn es dann um die angesprochenen SLAs geht, dann kann es ja auch sein, dass ganz schnell so die Stunden aufgefressen sind. Und wenn dann wirklich ein Problem da ist, wo man mal eingreifen müsste, sind vielleicht schon gar keine vertraglichen Stunden mehr da und die müssten dann separat bezahlt werden. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich.
Ja.
Also ganz, ganz wichtiger Punkt, was das Monitoring angeht.
Ja, zumal ja auch oftmals dann, ich glaube, je nachdem, was da für ein Prozess läuft, von Warnung bis Critical ist halt manchmal auch ein schmaler Grat nur. Ne? Und da ist vielleicht noch der kurze Trigger vorher gewesen, da gleich platzt es, dass man nochmal was machen kann.
Ja. Abgesehen von den Meldungen, die das System dann selbst ausbringt, hast du auch Erfahrung gemacht mit Personen, denen du ein Monitoring verschafft hast, dass die dann zu viel, zu oft danach geschaut haben, also schon fast gar nichts anderes mehr gemacht hatten und bei jeder kleinen Veränderung dann schon gedacht haben, oh je, jetzt passiert was. Ähnlich mit Leuten, die regelmäßig irgendwelche Körperwerte überprüfen, vielleicht eine Smartwatch haben und dann bei jedem...
Meinst du?
Ja, genau.
Der sicherlich auch schon erlebt. Ja. Ja, da ist dann halt auch oftmals, muss man dem Kunden dann halt auch näher bringen, was man da halt genau monitort. Ich meine, oftmals in der IT hat man ja dann schon stark redundante Systeme, teilweise Punkte, die man zweifach, dreifach abgesichert hat. Da ist es dann auch dem Kunden oftmals nahezubringen, ja, da steht gerade ein Alarm, da ist jetzt von unserer Dreifachredundanz ein Weg gerade gestört. Wir sind da dran, dein Business läuft aber unbeeindruckt weiter davon. Dafür haben wir das ja gebaut, damit wir halt auch merken, wenn wir jetzt nichts machen, dann ist die Redundanz halt auch irgendwann weg. Ne?
Ja, nicht, dass man sagt, oh je, der Switchport auf dem Access Layer Switch, der ist schon seit Tagen rot, warum macht ihr denn nichts? Und dann, ja, der da dran sitzt, der ist gerade im Urlaub, sein Rechner ist einfach nur aus.
Das ist eine schlechte Best Practice.
Ja. Ja. Aber kann passieren, also wenn so ein System eingeführt wird, ohne dass man sich über solche Sachen Gedanken gemacht hat, dann hat man ganz, ganz viele Rot, was man ja in Grün oder wenigstens in Gelb umwandeln will, dann hat man fast nichts anderes mehr zu tun, als diese Ampeln da zu flicken.
Ja, also ich habe die Erfahrung, gerade wenn man Monitoring einrichtet, fängt man meistens mit einem roten Status an und guckt, wo man sein Grün findet. Genau.
Ja. Genau, und dann passt man das so an nach bestem Wissen und Gewissen, Best Practice mäßig und schafft sich dann irgendwann eine grüne Ampel ins Unternehmen, die dann auch nur in den richtigen Momenten auf Gelb oder Rot wechselt und man weiß, dass man eben eingreifen kann.
Korrekt, oder jetzt halt auch eingreifen muss, ja.
Ja, okay. Wenn du jetzt den Leuten da draußen, den Kunden ein bestimmtes Tool oder System darlegen würdest, welches wäre das dann?
Also ist es stark abhängig davon, was du natürlich mit deinem System erreichen willst. Also gerade wenn du Cloud-Infrastrukturen monitorst, gibt es dort mittlerweile sehr viel angenehmere Dinge, als jetzt ein Centrion-basiertes oder Nagios-basiertes System zu nehmen. Wenn du extrem viel im DevOps-Bereich arbeitest, dann gibt es auch Systeme, die über ihre API-Fähigkeiten dafür sehr viel besser geeignet sind. Ich habe da zum Beispiel recht gute Erfahrungen mit Zabbix gemacht als System, also das ist wirklich immer entsprechend den Anforderungen halt auch gestellt, was man haben möchte. Also ich bin eigentlich ein sehr großer Freund vom Centrion. Ich mag die Modularität davon. Ich mag gerne, wie man auch mit Bordmitteln ein sehr gut verteiltes Monitoring aufbauen kann. Also auch mit einer gewissen Ausfallsicherheit im Monitoring selber. Oder dass man zumindest, auch wenn der große Bang passiert, immer noch Dinge hat, die einem das sagen, bevor es einem der Kunde sagt, sag ich mal. Und dann, ja, Monitoring, Centrion ist halt eher so das Eventbasierte, wie ich ja schon mal gesagt habe. Dann haben wir ja auch, hatte ich ja schon angesprochen, unser SNMP-Monitoring-Netzwerkgeräte, einfach um hübsche Bilder zu malen.
Ja.
Viele Leute kriegt man ja auch über grafische Dinge viel besser als über eine Erklärung zum Beispiel.
Ganz klar, wie heißt es, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Also da gibt es die unterschiedlichen. Im Grunde genommen würde ich sagen, man muss einfach das Projekt des Kunden kennenlernen, verstehen, um dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Was sind halt so die Keypunkte, die der Kunde gemonitort haben möchte? Wo sind die Punkte, wo vielleicht eine Business Interruption stattfinden kann? Wo muss ich ein Augenmerk drauf haben? Was sind vielleicht Dinge, die ich mehr so nebenher für mich, für halt meine Kapazitätsplanung habe? Oder oftmals ja auch heute ein Thema Auditierbarkeit bei Kunden. Da sind ja dann auch oft die Monitoring-Systeme in einem großen Fokus, weil es ist ja schön, wenn der Kunde seine Prozesse beschreibt, aber monitort er sie halt auch, dass sie halt stattfinden. Ne?
Ja.
Das ist ja auch ein Riesenfeld geworden in der letzten Zeit, wo ich viel mit zu kämpfen hatte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hört sich das so an, als wäre Monitoring so ein unausweichliches System. Gäbe es für dich irgendwie einen Fall, wo du sagen würdest, nee, da lohnt sich Monitoring eigentlich nicht?
Also ich muss sagen, in meiner beruflichen Laufbahn mit so kleinen Installationen hatte ich dann doch nichts zu tun, dass ich das gesagt hätte. Also ich bin eigentlich der Meinung, jeder, der IT betreibt, sollte ein Monitoring haben, um halt, wie gesagt, auch zu wissen, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert oder wenn man seine Services verkauft, wenn vielleicht der Kunde gerade Einschränkungen wahrnimmt. Und es geht ja oft darum, dass ich es halt auch vor den anderen merke. Also ich möchte ja der Erste sein, der es bemerkt. Ich möchte ja, mein Monitoring soll ja auch nicht nur Bescheid sagen, wenn was kaputt ist. Es soll mir ja auch die Möglichkeit liefern, eine Nachvollziehbarkeit nach Möglichkeit zu haben. Warum ist mein Fehler aufgetreten? Oder wo haben sich vielleicht Probleme kaskadiert und sind immer größer geworden? Da gibt es ja oftmals kleinere Events, die dann stattfinden, die vielleicht gar nicht auf dem Schirm landen, aber auch im Nachhinein einfach, um nochmal nachvollziehen zu können, ne? Log-Analyse zu machen.
Ja, das heißt, dann gehst du zu den Leuten, die haben die Anforderungen, hier, wir haben ein bestehendes Monitoring, das läuft noch nicht so ganz rund, kannst du uns bitte unterstützen? Oder wir wollen gerne ein Monitoring aufbauen, unser Monitoring migrieren und so. Und das wären so Projekte, wo du sagst, okay, da kann ich wunderbar bei unterstützen.
Korrekt.
Ja, das hört sich wirklich gut an. Ja, war schön, dass du da bist. Für euch da draußen, wenn ihr jemanden braucht, der euer Monitoring flott macht, ruft bei der NSCon an. Wir haben den Timo hier sitzen, der kann das wunderbar. Und ich freue mich, dich demnächst wieder in der Folge begrüßen zu dürfen.
Ja, ich mich auch. Dankeschön.
Schön, dass du da warst.
Danke.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.